Ja, ich habe sie einmal genannt, leidenschaftlich leben, leidenschaftlich glauben, auch in unverschuldeten Schwierigkeiten. Wir hörten eben diesen Text aus 1. Mose 39. Das ist schon ungerecht, nicht? Da ist so ein ehrlicher, aufrichtiger Mann, der verbindlich mit Gott lebt, und er wird zu Unrecht einer Tat beschuldigt, die er nicht begonnen hat. Potiphar macht sich nicht die Mühe, auch ihn zu befragen, gegenzuchecken, was ist da eigentlich gefallen. Das ist immer so eine Schwierigkeit, die wir oft in Krisen haben, nicht, dass man nur eine Meinung kennt, aber die zweite sich nicht einholt und auch nicht nachfragt. Potiphar tut das nicht. Und so landet Josef unverschuldet im Gefängnis, 2 Jahre lang. Wie oft ereilen uns unverschuldete Schwierigkeiten? Wie gehen wir damit um, ohne bitter zu werden und ohne Leidenschaft im Leben und im Glauben zu verlieren? Anja sagt in der Anmoderation, dass ihr das sehr schwer fällt. Dass gerade in den Krisen des Lebens auch der Glaube ins Wanken gerät. Das Vertrauen in Gott schwieriger wird. Und die Fragen nach dem Warum übermächtig werden. Ich kann das gut verstehen. Ich bin auch so ein Typ, der in den Krisen erst einmal sich schütteln muss, sich sortieren muss, bevor er dann wirklich anfängt, geistlich diese Krisen anzugehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wer war dieser Josef? Er war der 11. Sohn von Jakob und zugleich sein Lieblingssohn. Seine Mutter war Rahel, seine Lieblingsfrau. Er wird bevorzugt behandelt und von Anfang an hat er seine Brüder zu Feinden. Josef hat von Anfang an eine ganz besonders enge Beziehung zu Gott. Und Gott schenkte ihm Visionen und Träume. Er wusste, was Gott mit ihm vorhatte. Und Gott zeigte ihm in einem Traum zum Beispiel mal, dass er sehr mächtig sein würde und dass sogar seine Brüder ihm huldigen würden. Dumm, dass er das dann seinen Brüdern erzählt. Das fanden die natürlich gar nicht so witzig. Und letztendlich wollten sie sich seiner entledigen. Doch der ältere Bruder Ruben hält sie davon ab und sagt, das können wir nicht machen, wir können ihn nicht töten. Dann wurde Josef für 20 Silberstücke an eine vorüberziehende Handelskarawane verkauft, die ihn mit nach Ägypten nahm. Und das hörten wir dann eben schon in der Schriftlesung. Potiphar, ein Kämmerer des Pharaos, einer der Obersten der Leibwache, kaufte ihn dann und Gott war mit ihm und er schenkte es, dass Josef viel Weisheit, viel Einsicht hatte und ausgesprochen begabt war in der Organisation. Ein wahres Leiterschaftstalent. Aber Potiphar, seine Frau des, die Frau des, von Potiphar, verführte ihn. Er war stark, hielt dagegen und trotzdem wird er zu Unrecht beschuldigt und kommt ins Gefängnis. Im Gefängnis deutet Josef Träume, auch den Traum eines Mundschenks und des Bäckers des Pharaos. Auch sie saßen im Gefängnis und trotz der Bitte des Josef vergaß der Mundschenk ihn später, als er begnadigt wurde und wieder beim Pharao war. Er erzählte nichts von Josef. Aber auch der Pharao bekam Träume, 2 sehr merkwürdige Träume von fetten und mageren Kühen, kann man alles in der Bibel nachlesen. Und jetzt erinnert man sich daran, dass Josef da im Gefängnis saß und ein Mann war, der Träume deuten konnte, während die anderen das nicht konnten. Und so wurde Josef zum Pharao gebracht und er deutete ihm die Träume, der wohl sagte ihm, es kommen 7 fette Jahre mit fetten, guten Ernten. Und dann kommen 7 Jahre, wo es Hungersnot geben wird, wo es nichts zu ernten gibt. Sorgt dafür, dass ein Teil der jetzigen Ernte eingebunkert wird, damit in den 7 Hungerjahren genug da ist. Und das gefällt dem Pharao so gut, dass Josef ein führender, sogar der führende Minister des Pharaos wird. Er kommt aus dem Gefängnis frei und er wird der zweitmächtigste Mann in Ägypten. Ja. Und als die Hungersnot dann groß war, sind die Brüder von Josef, die ziehen dann nach Ägypten, um Getreide zu kaufen. Und hier kommt es zu einer Begegnung natürlich dann auch mit dem Bruder. Zuerst erkennen sie ihn nicht, er gibt sich auch nicht zu erkennen, aber dann ergibt er sich zu erkennen. Und am Ende sagt er, habt keine Angst zu den Brüdern. Ich maße mir doch nicht an, euch an Gottes Stelle zu richten. Was Gott beschlossen hat, steht fest. Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Ihr braucht also nichts zu befürchten. Ich werde für euch und für eure Familien sorgen. So beruhigte Josef seine Brüder und sie vertrauten ihm. Und auf Einladung des Pharao ließ Josef dann Vater und Brüder nach Ägypten kommen. Und dort lebten sie dann 430 Jahre lang, wurden zu einem großen Volk, das dann später unter Mose, als ca. 2 Millionen Juden da waren, nach Israel zurückgeführt wurde. Dieses Lebensbild hat ein Happy End. Aber ich glaube, dass Josef in den Krisen seines Lebens nicht immer keep smiling, lächeln gut drauf war. Ich glaube, dass an Josef in den Krisen genauso verzweifelt war. Ich glaube, dass Josef in den Krisen genauso mit Gott gehadert hat. Und dass er nicht so recht wusste, was ist das jetzt alles, Gott? Ich bin doch unschuldig. Warum werde ich jetzt verkauft in ein Land, wo ich gar nicht hin will? Warum lebe ich als Sklave in einem Haus, wo ich gar nicht hin will? Warum bin ich jetzt so unrecht im Gefängnis? Das wird ihn ganz, ganz viele Fragen und ganz, ganz viele Schmerzen bereitet haben. Mit Sicherheit, er ist doch auch nur ein Mensch. Die Bibel sagt es uns nicht explizit, aber ich versuche mich mal in diesen Mann hineinzudenken. Aber sein Glaube und sein Vertrauen in Gott war letztendlich stärker. Und wie kann es passieren, dass er diese Krisen bewältigt hat? Ihr Lieben, auch für uns Christen gibt es immer wieder Schwierigkeiten. Die Bibel sagt zum Beispiel, das eine wissen wir, wer Gott liebt, den dient alles zum Besten, aber auch wirklich alles zu seinem Heil. Das ist eine Aussage, die über allen Schwierigkeiten steht. Und ihr merkt, hier ist eine unglaubliche Spannung drin. Mein Krebs dient mir zum Besten. Meine Arbeitslosigkeit dient mir zum Besten. Dass ein Kind von mir gestorben ist, dient mir zum Besten. Missbrauchsfälle, wie manche Mutter sie im Mutter-Kind-Haus erlebt hat, von den vielen Müttern, die wir hatten, dienten mir zum Besten. Das kann ich nicht verstehen, Gott. Und das ist auch nicht zu verstehen. Das ist menschlich nicht nachvollziehbar. Und wir können Schwierigkeiten und Nöte, die uns im Leben eilen, oft auch erst im Rückblick betrachten. Und im Rückblick konnte Josef sagen, Gott hat es alles gut gemacht. Es war richtig so, wie das gelaufen ist. Ja, es war schmerzhaft, das, was ich erlebt habe. Aber unterm Strich war es richtig. Weil Gott hat den Überblick über alles, den wir oft nicht haben. Und weil er den Überblick hat, weiß er auch, warum das Leid, das ich heute gerade erlebe, genau richtig ist. Ich weiß es nicht. Und ich leide daran. Aber Gott weiß es. Und in diesem Spannungsfeld leben wir. Auf der einen Seite ist Gott, der nie einen Fehler macht. Und auf der anderen Seite sind wir Menschen, die vertrauen dürfen, dass Gott das Allerbeste für uns will. Und dieses Vertrauen fällt uns oft sowas von schwer. Und aus diesem Vertrauen erwächst uns oft die Frage, Gott, warum? Gott, ich mag nicht mehr. Gott, so haben wir nicht gewettet. Gott, du hast mir doch versprochen. Gott, wenn ich dein Wort lese, Gott, wenn ich sehe, wie es anderen Menschen geht, Gott, warum passiert mir das? Ich habe dir doch treu gedient. Und wenn wir die Psalmen lesen, entdecken wir, dass die Psalmisten, allen voran David, oft genau dieselben Fragen hatten. Genau dieselben Fragen hatten. Und das gehört zum Leben einfach dazu. Doch was macht das mit uns? Lässt es uns bitter werden? Verzweifeln wir daran? Hadern wir jetzt mit Gott? Oder können wir an Gott festhalten und trotzdem Leidenschaft für ihn und Leidenschaft fürs Leben empfinden, für unser Leben, das er uns geschenkt hat? Die unverschuldeten Schwierigkeiten sind oft die härtesten Examen, die wir im Glaubensleben zu bestehen haben. Und wenn Gott in uns unverschuldete Schwierigkeiten schickt, oder sie nicht verhindert oder sie zulässt, je nachdem, dann hilft er uns auch durch. Das ist die Erfahrung, die Josef gemacht hat. Das ist die Erfahrung, die Millionen Christen gemacht haben. Und das ist die Erfahrung, die wünsche ich mir und die wünsche ich euch in den Schwierigkeiten. Von Josef können wir jetzt einiges lernen, wie Krisensituationen im Leben bewältigt werden können. Denn gerade an den Krisen drohen wir Menschen zu verzweifeln. Aber es ist niemals Gottes Absicht, dass wir in Krisen verzweifeln sollen, dass wir gar unseren Glauben über Bord werfen. Gott möchte helfen, dass wir bestehen können. Und ich möchte jetzt einige Bereiche ansprechen anhand der Josefsgeschichte, so ein paar ganz praktische Tipps geben, ein paar Prinzipien aufstellen, wie können wir gewappnet sein, in den Schwierigkeiten des Lebens dann auch durchzustehen und sie zu bewältigen. Und das können wir von bei Josef lernen. Ich habe es hier mal zusammengetragen, dann kommt's von der Folie her. Das erste, Josef vertraut Gott und seinem Wort. Im 1. Mose 50, Vers 19 steht, habt keine Angst. Ich maße mir doch nicht an, an Gottes Stelle zu richten. Was er beschlossen hat, das steht fest. Und wenn wir die Biografie von Josef lesen im 1. Mose, das sind ja etliche Kapitel, die über ihn handeln, dann entdecken wir ein ganz wichtiges Prinzip in seinem Leben. Josef hat immer gesagt, ich möchte so leben, dass Gott daran gefallen hat. Er weiß, wie Gott denkt, und er nimmt diese Gedanken Gottes als Basis seines Handelns. Es ist ihm ganz wichtig, auf der Seite Gottes zu bleiben. Es ist ihm ganz wichtig, nicht zu versagen, nicht zu sündigen, nicht Dinge zu tun, von denen Gott sagt, das ist nicht gut. Gott hat uns sein Wort, die Bibel, aufschreiben lassen. Und darin finden wir klar verzeichnet, wie Gott denkt. Seit Jahrtausenden sind diese ethischen Normen unverändert gültig. Veränderungen in unserer Gesellschaft, situationsbezogene Ethik, nein, das kennt die Bibel nicht. Die Prinzipien bleiben zeitlos gültig. Die Frage ist nur, was machen wir daraus? Nehmen wir diese göttlichen Prinzipien an als Basis unseres Lebens, als Werte, die tragen? Wir beschäftigen uns der Dienstes gerade jetzt mit der Bergpredigt, wo ganz viele ethische Normen und Werte vermittelt werden. Wie stehen wir dazu? Ist das für uns Maßstab auch unseres Lebens? Josef akzeptiert, dass Gott ein paar Regeln aufgestellt hat für das Leben. Im Miteinander, in der Beziehung zu Gott, in der Art und Weise, wie Leben zu funktionieren hat. Und er sagt Gott, das ist okay. Das ist eine gute Basis für mein Leben. Auf Grundlage dieser deiner Ordnungen kann mein Leben funktionieren. Und ich verhalte mich zumindest richtig, wenn ich diese Ordnungen umsetze. Und Gott sieht das. Und sein Leben gelingt, weil Gott darauf ganz viel Segen lebt. Josef erlebt viel Schönes mit Gott. Und weil er das Schöne erlebt, kann er das Schwere jetzt annehmen und vertrauen, dass Gott trotz allem da ist und ihm hilft. Und Gott ist immer wieder an seiner Seite und schenkt ihm Träume, Visionen. Das ist die Art und Weise, wie Gott den Josef segnet. Ich weiß nicht, welche Art und Weise Gott bei uns hat, wie er uns segnen kann und wie er das macht. Aber es gibt viele Möglichkeiten, wie Gott das tun kann. Und ich wünsche mir, dass ihr das einfach erlebt, wie Gott segnet. Wir dürfen vertrauen, dass das, was im Wort Gottes steht, die Wahrheit ist. Und dass alles, was Gott in seinem Wort gesagt hat, auch sich erfüllt, auch für uns. Schwierigkeiten zu bewältigen beginnt mit einer Grundsatzentscheidung. Ich vertraue der Bibel, ich nehme Gottes Anweisungen ernst und ich bemühe mich nach bestem Wissen und Gewissen, das in meinem Leben umzusetzen. Immer auch in dem Wissen, dass ich selber ein schwacher Mensch bin, ein begnadigter Sünder, der immer wieder Fehler macht, in diesem Wissen. Ein zweites, Josef lebt in enger Gemeinschaft mit Gott. Wir lesen im 1. Mose 39, 21 bis 23, aber der Herr war auf Josefs Seite und sorgte dafür, dass der Gefängnisverwalter ihm wohlgesinnt war. Josef wurde zum Aufseher über die Gefangenen ernannt und er war verantwortlich für alles, was im Gefängnis geschah. Der Verwalter brauchte sich um nichts mehr zu kümmern. Er vertraute Josef völlig, weil er sah, dass der Herr ihm half und ihm Erfolg schenkte. Der Herr war auf Josefs Seite. Was für eine wunderbare Aussage. Trifft es auch auf uns heute zu? Jesus ist auf unserer Seite, ja. Jakobus 4, Vers 8 steht, kommt zu Gott und Gott kommt zu euch. Wascht euch die Hände, ihre Sünder, und reinigt eure Herzen, ihr Zweifler. Aber die biblische Aussage ist nach wie vor gültig. Wenn wir uns aufmachen, auf die Seite Gottes zu kommen, dann naht sich Gott zu uns. Die Bibel geht sogar noch einen Schritt weiter. Durch den Heiligen Geist ist Jesus Christus dauerhaft, immerwährend in uns. So nah kommt Gott uns. Wir können also zu jeder Tages- und Nachtzeit in ganz enger Gemeinschaft mit Gott leben. Das liegt an mir, ob ich das will oder ob ich das nicht will. Das liegt an mir. Also wenn wir in die Gegenwart Gottes treten, ist er mit uns in enger Gemeinschaft verbunden. Aber es gibt eine winzig kleine Bedingung. Mein Herz muss sich frei machen von allem, was mich von Gott trennt. Und der Heilige Geist hat die Aufgabe, mir zu zeigen, was trennt mich denn gerade von Gott? Und an dem Punkt muss ich arbeiten. Manchmal brauche ich dafür auch ein bisschen Hilfe und Ergänzung. Dann ist das okay.
Ja.
Und wenn das so ist, dann haben wir Gemeinschaft mit Gott. Dann sind Gott und ich uns durch Jesus Christus eins. Diese enge Gemeinschaft ist notwendig, um Leidenschaft im Leben und Glauben zu behalten. Und aus dieser engen Gemeinschaft heraus kann ich mich dann mit Gottes Hilfe allen Widrigkeiten stellen, in dem Wissen, er kann, er weiß es. Josef nimmt Gottes Wort sehr ernst und setzt es im Leben um. Er lebt in dieser engen Beziehung zu Gott und ich glaube eins ganz fest. Gerade in den tiefen Krisen, als Flüchtling in Ägypten, ja auf dem Weg dorthin, im Gefängnis, war es manchmal nur das, was ihm noch geholfen hat. Diese ganz enge Beziehung zu Gott und dieses Wissen, egal was geschieht, Gott lässt mich nicht los, in seiner Hand bin ich geborgen. Nur so kann er nicht bitter werden über dem, was seine Brüder ihm angetan haben. Nur so kann er die Ungerechtigkeit, die ihm widerfahren ist, durch Potiphas Frau ertragen. Und nur so kann er 2 Jahre Gefängnis in Ägypten überleben. Aus dieser Gottesbeziehung erwächst Josef mitten im Gefängnis nun eine tiefe Gelassenheit und eine Ruhe. Die Menschen merken es. Und auch der Gefängnisaufseher merkt es, was da für ein besonderer Mann ist, der in Gott ruht. Und diese heidnischen Ägypter haben so viel Respekt vor dem Hebräer Josef und seiner Gottesbeziehung, dass sie diesem Ausländer aus ihrer Sicht höchste Verantwortung übertragen. Einmal im Hause von Potiphar, aber dann auch im Gefängnis. Warum? Weil sie sehen, der ist ganz eng mit Gott. Und das, was Gott ihm anvertraut, daraus macht Gott viel Segen. Und das, was Josef anpackt, daraus wird was richtig Gutes. Und so vertrauen sie ihm. So vertrauen sie ihm. Täglich verbindlich mit Gott zu leben, ist unsere wichtigste Kapitalanlage. Sie zahlt sich immer aus. Im persönlichen Leben, es gibt uns Sicherheit. Ganz egal, was im Leben geschieht, wir wissen, Gott lenkt es. Im Dienst für Gott, wir werden dadurch für andere zu Segensträgern. Und letztendlich in der Ewigkeit, wir dürfen schauen, was wir geglaubt haben und was Gott letztendlich daraus gemacht hat, was wir heute noch gar nicht sehen können. Bedenken wir, Josef sitzt unschuldig im Gefängnis. Und er erträgt es mit Gottes Hilfe. Das geht nur aus einer engen Beziehung zum Herrn heraus. Nur so. Und noch eins, Josef verzichtet auf seine persönlichen Rechte und vor allem auf Rache. Es geht ihm darum, zuerst mit Gott zu leben. Und Gott will nicht, dass er sich rächt. Und Gott will nicht, dass er seine persönlichen Rechte in Anspruch nimmt. Er will nur, dass er das tut, was Gott ihm sagt. Und das tut er. Eine zweite Aussage, Schwierigkeiten zu bewältigen, bedarf einer stabilen Gottesbeziehung. Eng verbunden mit Gott wird es gelingen. Ein drittes. Der Glaube Josef wird auch immer wieder auf die Probe gestellt. Warum? Damit er sich bewährt. Schwierigkeiten sind oft Gottes Mittel, um uns im Glauben wachsen zu lassen. Eine Aussage, die ich nicht gerne mache, aber die geistlich ist und die so ist. Ich denke dann immer so gerne an meine Schulzeit. Ich war ja eine furchtbar faule Socke. Und vor jeder Klassenarbeit wusste ich genau, das kann nicht gut ausgehen. Hoffentlich reicht es aus, was ich schreibe. Zu Deutsch ist es eine 4. Warum? Und dann habe ich immer gesagt, der Lehrer will mich ärgern. Nein, der Lehrer will mich nicht ärgern. Der Lehrer prüft, ob ich mitgekommen bin, ob ich den Wissensstand habe, der notwendig ist, um weiterzukommen. Dafür sind Klassenarbeiten da. Und Gott macht es ganz genauso. Er stellt uns von Zeit zu Zeit immer wieder Prüfungen in den Weg, um zu sehen, bin ich auf der Reise, die Gott mit mir gehen will, habe ich die Lektion gelernt, die Gott mit mir lernen möchte. Wenn nicht, dann bleibt er da stehen, bis ich sie gelernt habe, und dann geht er weiter. Und diese Examina Gottes heißen Anfechtung, Prüfungen oder Versuchungen. 1. Mose 39, Vers 10. Potiphas Frau ließ nicht locker. Jeden Tag redete sie auf Josef ein, aber er hörte nicht auf sie und er ließ sich nicht verführen. Was für eine Verführung. Was für eine Anfechtung. Aber er blieb stark, weil Gott ihm die Kraft gab. 1. Mose 39, Vers 20. Potiphar ließ Josef ins Staatsgefängnis werfen, als des Königs Gefangenen. Er lag dort im Gefängnis 2 Jahre lang. Was für eine Anfechtung. Was für eine Schwierigkeit für sein Leben. Und 1. Mose 41, 38 lesen wir: Wir finden für diese Aufgabe keinen besseren Mann als Josef, sagte der König, denn in ihm, dem Heiden und Hebräer, wohnt Gottes Geist. Er wandte sich an Josef: Gott hat dir dies gezeigt. Darum bist du der Klügste und für die Aufgabe am besten geeignet. Meine Hofbeamten und das ganze Volk sollen auf dein Wort hören. Nur ich stehe über dir. So weit bringt Gott ihn letztendlich nach oben, in die zweithöchste Position in Ägypten. Und wenn wir Josefs Lebensbiografie sehen, entdecken wir, dass da immer wieder Prüfungen stecken. Und später, als die Brüder kommen und um Getreide bitten, was meint ihr, was da für eine Lust in Josef schlummerte, das sage ich Ihnen jetzt heim. Aber er tut es nicht, weil er sich Gott unterordnet. Ja. Es beeindruckt mich, wie Josef handelt. Er meidet die Versuchung, er geht ihnen bewusst aus dem Weg. Er weiß, wo die Gefahren lauern, wo er untergehen kann. Und er umschifft die. Er geht da nicht drauf ein. Er kennt seine Grenzen und er hält sie ein. Er will nicht dahin kommen, dass Gott sagt, das war nicht okay. Da will er nicht hinkommen. Und so kann er Gottes Prüfung sehen und kann sich ihm stellen und bewährt sich. Es gibt ein Sprichwort, das heißt, wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um. Da ist was dran. Wie oft begeben wir uns bewusst in die Gefahr als Christen und wundern uns dann, dass da was schiefgelaufen ist. Gottes Methode, uns in Prüfungen und Anfechtungen zu bewahren, ist sehr klar. Jakobus 1 sagt es zum Beispiel in Versen 2 und 12, liebe Brüder, ihr braucht nicht verzweifeln, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Im Gegenteil, freut euch darüber, denn glücklich ist der zu nennen, der die Bewährungsproben besteht und dem Glauben fest bleibt. Gott wird ihm den Siegeskranz des ewigen Lebens geben. Das hat er allen versprochen, die ihn lieben. In dieser Spannung gedeiht unser Leben. Immer wieder gibt es Anfechtung, immer wieder gibt es Versuchung, immer wieder werden wir gelockt, etwas zu tun, von dem Gott sagt, lass es nach. Und hier ist unser nüchterner Menschenverstand gefragt, hier ist unser Wille gefragt, hier muss ich auch mal bewusst Nein sagen, ich will das nicht, Gott. Ich will auf deiner Seite bleiben und ich lasse mich nicht auf die falschen Wege ein. Und dann muss ich die richtigen Wege auch gehen. Ein Viertes dazu. Menschen können oft helfen, Schwierigkeiten zu bewältigen. Das sehen wir bei Josef in dieser Situation nicht. Aber im 1. Mose 40 lesen wir Folgendes, ab Vers 14. Aber denk an mich, wenn es dir wieder gut geht, sagt Josef zu dem Mitgefangenen. Erzähl dem Pharao von mir und bitte ihn, mich hier herauszuholen. Ich wurde aus dem Land der Hebräer entführt und auch hier in Ägypten habe ich nichts Verbotenes getan. Ich sitze unschuldig im Gefängnis. Aber der Mundschenk dachte nicht an Josef, sondern vergaß ihn. Josef hat sich bewusst an einen Menschen gewandt, bitte hilf mir. Und der Mensch hat ihn vergessen. Das ist traurig für Josef, aber Gott hat es, wir kennen die Geschichte ja trotzdem, zu einem Guten gewendet. Ja. Wie oft ist es, dass wir um Fürsprache bitten? Hilf mir bitte, ich schaffe das nicht alleine. Wie gut ist es, dass es Gemeinde der Glaubenden gibt, die genau das dazu verpflichtet ist. Das ist unsere Verantwortung, dass wir einander helfen, füreinander da sind, die Hilfe geben, die notwendig ist. Der, der es kann, soll es tun. Aber es bedeutet eben auch, dass ich so ehrlich bin in einer Gemeinschaft zu sagen, hier brauche ich auch Hilfe. Bitte gewähre sie mir. Auch das gehört zusammen. Und die Bibel sagt, tragt einander eure Lasten. Der Starke soll den Schwachen tragen, aber der Schwache soll auch sagen, bitte, hilfst du mir beim Tragen? Tragt einander eure Lasten. Auch ich habe Schwäche. Bin ich bereit, mit dieser Schwäche zu jemandem zu gehen, der tragen kann? Wenn ich dazu nicht bereit bin, dann wird mir auch nicht geholfen. Und dann werden mir Menschen nicht helfen. Und dann kann ich über die Gemeinde meckern. Sehen die denn nicht, dass ich so leide? Nein, sie sehen es nicht. Musste schon sagen. In den seltensten Fällen sind Schwierigkeiten offensichtlich. In den meisten Fällen ist es in meinem Herzen verborgen, dass man der andere das gar nicht weiß. Ich muss da schon auch ehrlich sein und was sagen. Der Mundschenk hat Josef vergessen. Aber Gott hat seine Not und seine Bitten nicht vergessen. Und das ist gut so. Und es ist schade, dass wir Menschen immer wieder aneinander versagen. Leider ist das so. Aber Gott sieht uns trotzdem in unserer Not und weiß, wie zu helfen ist. Ein letztes dazu, Bewältigung von Schwierigkeiten, kennt keine Rache oder Vergeltung. Was für ein Wort. Ich bin 3-mal in meinem Leben ganz empfindlich benachteiligt worden. So empfindlich benachteiligt worden, dass mir richtig Schaden entstanden ist. Und wisst ihr, wie oft ich eine Faust in der Tasche hatte und sagte, ich zeig's dir heim, Gott, mach du jetzt das da richtig was? Ja, kennt ihr solche Gedanken? Dann muss ich Buße tun und sagen, Herr, das ist nicht meine Verantwortung. Das ist deine Verantwortung. Und darum sagt Josef, hab keine Angst zu seinen Brüdern. Ich maße mir doch nicht an, euch an Gottes Stelle zu richten. Was er beschlossen hat, das steht fest. Ihr wolltet mir Böses tun? Aber Gott hat daraus Gutes entstehen lassen. Oder Römer 12, Vers 19 steht, liebe Freunde, denkt daran, dass es nicht eure Sache ist, euch selbst Recht zu verschaffen. Überlasst dieses Urteil vielmehr Gott. Denn er hat gesagt, es ist allein meine Sache, das Urteil zu fällen. Ich werde vergelten. Und das muss ich als Christ immer wieder lernen. Es ist nicht meine Verantwortung. Es ist nicht meine Verantwortung, Rache zu nehmen, zu vergelten oder zu fordern, dass mein Unrecht in Recht gewandelt wird. Ich gehe jetzt nicht darauf ein, wann ich das Recht habe, juristische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das ist ein eigenes Thema. Wer da Fragen hat, kann mich gerne nach diesem Gottesdienst ansprechen. Das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. In dieser Geschichte sehen wir, Josef bewältigt seine Schwierigkeiten nicht, indem er sich wie ein Elefant im Porzellanladen bewegt, indem er anfängt, cholerisch zu werden und zu meckern, indem er sucht nach Rache und Vergeltung. Josef hätte sogar Macht genug gehabt, später, als er die Macht des Pharao übertragen bekommen hatte. Alles Unrecht, was ihm zugefügt worden ist, mit einem Schlag sagen, töten, 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 töten. Hätte alles machen können. Tut er nicht. Tut er nicht. Er überlässt es Gott. Und das, liebe Leute, ist wahre Größe und wahrer Glauben. Wenn ich das kann, wenn das Unrecht, das mir geschehen ist, dass ich das Gott abgeben kann und sagen, Herr, du weißt darum. Hilf mir, dass mich das nicht mehr piekt. Hilf mir, dass ich auf Rache und Vergeltung verzichte. Hilf mir, dass ich eine saubere Beziehung, auch geistliche Beziehung zu dem bekomme, der mir Unrecht zugefügt hat. Herr, und ich gebe es dir ab, was du daraus machst, ist deine Sache. Dann bekomme ich ein befreites Herz, ein befreites Leben. Und dann kann Glaube wirklich wieder Leidenschaft entwickeln, Leben, Leidenschaft entwickeln, weil ich das, was mich so fest bindet, abstreifen kann mit Gottes Hilfe. Und es Gott überlasse, was daraus geschieht. Josef segnet die ihm Böses getan haben. Er sinnt nicht auf Rache. Er setzt sich nicht durch oder erklärt in salbungsvollen Worten, warum er recht hat. Er segnet und schweigt. Eben weil er weiß, dass Gott selbst diese Schwierigkeiten in seinem Leben benutzt hat, um zu segnen und um göttliche Ziele zu erreichen. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn wir Menschen uns über andere erheben, um damit, weil ich ja weiß, wie es besser ist, weil ich ja weiß, was richtig ist, weil ich ja weiß, dann mache ich den anderen so klein mit Hut, dass er noch unter den Teppich passt. Können wir Christen auch hervorragen. Das kann man aus einem sehr frommen Gewand übrigens. Nein, bitte verzichtet darauf. Schadet dem anderen nicht und schadet euch selbst damit nicht. Hätte Josef sich so verhalten, wäre er nie aus dem Gefängnis herausgekommen. Liebe Gemeinde, leidenschaftlich leben und leidenschaftlich glauben, auch gerade in den Krisen unseres Lebens, ja, es geht. Wenn wir diese fünf Dinge beachten, ich ordne mich dem Wort Gottes und Gott selbst unter. Ich vertraue, dass das, was Gott sagt, richtig ist, auch wenn ich es nicht verstehe. Mein Herz und Gottes Herz stehen in enger Verbindung. Ich habe eine enge Gemeinschaft mit Gott und ich darf vor ihm weinen und klagen und jaulen. Aber ich darf ihn auch als segnenden, liebenden Gott erleben. Indem ich bereit bin, als dritte Schwierigkeiten als göttliches Instrument zu sehen, damit mein Glaube stark und gefestigt wird und bleibt und ich damit vielleicht sogar für andere Menschen noch zum ganz großen Segensträger werde. Indem ich viertens aber auch bereit werde, andere Menschen um Mithilfe zu bitten, die mir helfen, mit Schwierigkeiten fertig zu werden, und indem ich fünftens auf Rache und Vergeltung verzichte. Ich wünsche uns allen diesen leidenschaftlichen Glauben, der in den Schwierigkeiten unseres Lebens dann Bestand hat. Amen.